Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über das Thema Tod. Falls dich das Thema triggern sollte, empfehlen wir dir, lieber eine unserer anderen Podcast-Folgen anzuhören.
Da geht es ganz viel um Wertschätzung, da geht es um Achtsamkeit. Was mache ich eigentlich in meinem Leben und was hat das für Folgen für andere? Und dass du dann jeden Tag sterben kannst, das tritt total in den Hintergrund, sondern das ist eher wirklich, wie der Sebastian sagt, etwas, was du unterbewusst mitnimmst, weil im Unterbewusstsein es verankert ist, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von uns jetzt bis morgen stirbt, ist extrem gering und das ist auch gut so. Es ist aber eine schöne Reflexionsfrage, wenn man tatsächlich an so Scheidepunkten oder irgendwie im Scheideweg steht. Ja, möchte ich das jetzt unendlich weitermachen? Ja, oder dieses typische, das mache ich, wenn ich in Rente bin. So, das sind so Geschichten, du fängst natürlich an von einem extrem langen Zeitraum des Wegschiebens. Was ist das Durchschnittsalter, was du erwartest? Bestimmt 85 oder so, ne? Gehst du in die extrem Gegenseite zu morgen?
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Jasmin, hallo Sebastian.
Vielen Dank.
Wir freuen uns. Schön, dass ihr uns eingeladen habt.
Ich bin schon total gespannt, wo uns das Thema heute hinführt. Das Thema Endlichkeit schwingt gerade so ein bisschen in meinem Kopf mit und ich bin schon total neugierig auf das Thema, muss ich sagen.
Vielleicht mögt ihr euch vorstellen, ihr beiden. Auch total toll, dass wir mal wieder zwei Gäste und eine Gästin hier in unserem Podcast haben. Also herzlich willkommen und stellt euch gerne einmal vor.
Sehr gerne. Jasmin, fang du gerne an.
Ladies first wahrscheinlich.
So ist es.
Genau. Also ich stelle mich jetzt mal für uns beide vor. Wie gesagt, voll schön, dass wir da sein dürfen. Wir sind Sebastian und Jasmin und sind Social Impact Unternehmer aus dem Raum Mannheim und sind seit 3 Jahren offiziell und ich seit 5 Jahren mit dem Thema der Endlichkeit unterwegs und haben dazu ein Unternehmen gegründet, was Colors of Death heißt, was oft zu Verwirrung führt. Was ist das? Haben die ein Tattoo-Studio? Was machen die da eigentlich? Ja, natürlich auch ein bisschen die Synapsen querlaufen, weil Bund und Tod und so, das passt ja irgendwie in unserer westlichen Gesellschaft nicht so zusammen und dafür sind wir angetreten, um neue Denkweisen, neue Perspektiven und Blickwinkel auf unsere alle gemeinsame Sterblichkeit, unsere körperliche Endlichkeit hier zu werfen und wie wir tatsächlich Vorteile für unser Leben daraus ziehen können und durchaus eine gute Legacy hinterlassen können, Liebe und Fürsorge hinterlassen können. Also da sind ganz viele Ebenen drin, was wir so machen.
Ja, und diesen Umgang mit den Endlichkeiten, da beschäftigen wir uns eben nicht nur mit der privaten Ebene, sondern auch im Kontext mit Unternehmen. Denn wir haben festgestellt, welchen Mehrwert das bietet für Organisationen, wenn man sich offen und konstruktiv damit beschäftigt, was Endlichkeiten und da ganz häufig auch die Themen Tod und Trauer für eine Organisation bedeuten und welche Möglichkeiten man da hat, ein gegenseitiges Verständnis zu schaffen über die verschiedenen Kulturen und Geschlechter hinweg.
Jetzt habe ich sofort eine Frage, die mich sofort angesprungen hat. Wie seid ihr beiden da drauf gekommen? Oder wie ist das Thema zu euch gekommen?
Ja, das wird immer gerne gefragt, weil der Tod, auch wenn er eigentlich ja allgegenwärtig ist und in unser aller Leben so präsent ist es doch immer so, wie kommt man darauf? Sebastian, erzähl du, weil ich erzähle es immer zu lang.
Ja, also die ursprüngliche Idee war tatsächlich, dass die Jasmin ihre eigene Beerdigung geplant hat. Und damit hat alles angefangen. Das heißt, sie hat gesehen, wie ihre Eltern nach dem Tod von Familienmitgliedern ganz lange ihr eigenes Leben hinten angestellt haben, um, ich sag mal, aufzuräumen. Ja, das ging also hin von, keine Ahnung, da kommen Weinabos, der Keller ist voll, man weiß gar nicht, wie viele Bankkonten gibt es, wie viele Online-Accounts. Und die Jasmin hat gesagt, dadurch, dass wir ein geschiedenes Ehepaar sind und sie sozusagen seit vielen, vielen Jahren wieder Single, wenn ihr jetzt etwas passiert, und das kann ja durchaus auf der Autobahn der Fall sein, dann müssten ihre Eltern wieder Lebenszeit investieren, um ihren Haushalt aufzulösen und alles zu regeln, was man eben hinterlässt. Und daraus ist die Idee entstanden, die eigene Beerdigung zu planen. Und Jasmin hat ein Workbook geschrieben, was sich damit sehr, sehr intensiv und sehr vollumfänglich beschäftigt.
Genau. Und man muss dazu sagen, ich glaube, es ist das geworden, was es ist, weil ich eigentlich auch bis zur Hälfte meines statistischen Lebensalters auch tot, ja, was ist das, kommt irgendwann mal am Ende so, ne? Also sehr blauäugig durch die Gegend lief. Ich aber eigentlich einen sehr kreativen Hintergrund habe. Ich bin selbst mal gelernte Mediengestalterin, war über 11 Jahre selbst als Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen und habe mich vor über 10 Jahren als Eventplanerin selbstständig gemacht, was natürlich oftmals nochmal verwirrt, wie kommt man dann von Hochzeiten und Feiern auf den Tod. Aber für mich ist das halt ganzheitlich und von daher ist natürlich der Blick auf dieses Ereignis, was uns alle immer prägt, auch vor allem die halt zurückbleiben, nochmal ganz anderer geworden. Ne? Und der ist sehr lebensbejahend geworden, sehr vollumfänglich, nicht nur Vorsorge irgendwie, sondern wie können wir uns emotional Halt geben, auch über diesen letzten Herzschlag hinweg. Und von daher fing es genauso an, wie der Sebastian sagte. Und dann hat das irgendwie Resonanz gefunden und ist mittlerweile, wie Sebastian sagt, nicht nur bei Privatpersonen so, ne, die halt sagen, ich möchte meine eigenen Themen regeln und nicht halt irgendwie Chaos hinterlassen, sondern einfach gesamtgesellschaftlich der Wirkungsgrad, ne, was bedeutet das im Umgang miteinander, in der Kommunikation, wie handeln wir miteinander? Und dann ist es ganz klar, dass es natürlich auch in die B2B-Branche so ein bisschen übergeschwappt ist, weil auch da begegnen sich Menschen, Individuen, die sterben und die mit Sterbenden zu tun haben.
Bin total spannend. Jetzt sehen unsere Hörer natürlich euch nicht, ne? Aber ihr seid jetzt nicht Anfang 70, sondern ich würde eher sagen, so Anfang 40. Ihr habt euch ja recht früh dann demnach mit diesem Thema befasst. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du eine Belastung darin gefunden, wenn es nicht geregelt ist? Oder fandst du das eher aus so einer Motivation heraus, dass es so sein soll, wie du es möchtest?
Also die Motivation kam tatsächlich aus dem Begriff der Selbstbestimmung und da gehen wir auch immer noch sehr stark heute rein, weil ich halt gesagt habe, naja, es kann ja nicht sein, dass ich hier mich hier, ne, ich bin selbstständig und gehe hier so als gestandene Frau, die wirklich breite Schultern hat, durchs Leben und dann passiert mir morgen was und ich habe mein Leben in Anführungszeichen nicht zu Ende gedacht und auf einmal ist Selbstbestimmung mit mir gestorben, obwohl mein Leben hier noch ist. Also ich habe ja so viele Akten, Kapitel und Bereiche aufgemacht, ich habe die aufgemacht und dann müssen andere die für mich schließen, was ja gar nicht deren Leben ist, sondern es ist ja meins. Und dann habe ich gesagt, okay, also das geht für mich eigentlich nicht, dass ich Selbstbestimmung mit meinem Tod enden lasse. Und aus dieser Motivation für meine Eltern, wie der Sebastian sagt, bin ich ins Tun gekommen. Und das wurde dann aber halt ein bisschen mehr als bürokratisch, sondern das wurde mit sehr viel Liebe, sehr bunt und sehr, ja, wie gesagt, auch für mich mind-changing zu merken, ah ja, du stirbst, was bedeutet das eigentlich auch für dich? Ja.
Wie ist denn dein Blick heute auf das Thema Endlichkeit, also nachdem du diesen Prozess einmal für dich durchlaufen hast?
Ihr seht es ja hier unten bei uns eingeblendet. Wir nennen uns ja tatsächlich Infinity Empowerment Trainer. Und für mich ist das eins der kraftvollsten Themen, mit denen wir tatsächlich so ein bisschen, wenn wir dann uns doch mal verloren haben, zurück ins Leben finden können. Ich bin sehr philosophisch gerne unterwegs und sage immer, ne, der Tod heilt für mich meine Krankheiten, die mich vom Leben abhalten. Und das sind dann Prokrastination, irgendwie Zeit verdatteln, irgendwas auf später aufschieben, mich über Dinge zu ärgern, wie über den Nachbar, der vielleicht jetzt gerade bei dem Mistwetter letzte Woche nicht Schnee geschippt hat. Also sowas hört auf. Sowas hört auf. Und Begegnungen werden tiefer, wahrhaftiger und das hat für mich einen ganz neue Lebensqualität gewonnen. Ja.
Infinity klingt jetzt so ein bisschen auch nach der Sehnsucht, dass was bleibt.
Ja, definitiv. Also es ist natürlich so, dass diese Frage stellen sich ja ganz viele Menschen. Was bleibt, wenn ich gegangen bin? Und ganz häufig bleibt natürlich Liebe zu Mitmenschen, zu Familie, zu Freunden. Es wird manchmal gesagt, du stirbst zweimal, also wenn du tot bist und einmal, wenn aufgehört wird, deine Geschichten zu erzählen. Das heißt, dadurch, dass wir, ich sag mal, in diese kraftvolle Umsetzung gehen und auch uns in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung bewegen, geht es natürlich, wenn es über den letzten Herzschlag hinausgeht, auch in diesen Bereich von Finity in Infinity. Und das ist also was, was uns immer bewegt und beschäftigt und woran wir ganz intensiv arbeiten und das auch versuchen, so ein bisschen, wie soll ich sagen, rauszutragen, dass Menschen mal den Blickwinkel so ein bisschen ändern.
Und auch dann den anderen Blickwinkel nutzen können für das Leben?
Yep, ebenso.
Ja,
genau.
Absolut.
Ja.
Absolut. Also wir merken mit unserer Arbeit, dass Menschen tatsächlich Kraft, Klarheit schöpfen, dass sie ihre Prioritäten anders ordnen, dass sie sich tatsächlich damit beschäftigen, was möchte ich? Weil wenn ich immer davon ausgehe, dass ich morgen tatsächlich sterben kann, was ja de facto der Fall ist, kriegst du eine ganz andere Betrachtungsweise. Also dieses Wegschieben der letzten Klammer, wenn man den Tod so sehen möchte, das hört auf. Also wir haben es ja gesellschaftlich so gemacht, dass wir alles, was so ein bisschen mit Alter und Sterben zu tun hat, packen wir in Krankenhäuser, in Hospize, vielleicht in Altenheime etc. etc. Aber wenn wir uns dieser tatsächlichen körperlichen Endlichkeit bewusst werden und da auch den Transfer schaffen auf andere Endlichkeiten, die uns begegnen. Das kann Gesundheit sein, das kann das Ende einer Ehe, das Ende einer Beziehung sein, das kann aber auch der Ende von einem Job, das kann eine Schließung von einer Abteilung etc. etc. Die Prozesse, die emotional ablaufen, sind da immer vergleichbar. Und wenn ich da natürlich ein Verständnis schaffe, habe ich am Ende in unseren Augen auch eine gesellschaftliche Wirksamkeit mit dem, wenn sich Menschen da vielleicht ein bisschen anders beschäftigen, als man es vielleicht historisch gewohnt ist.
Wie geht denn ihr das Thema strategisches Denken an? Also ich habe gerade verstanden von dir, wenn ich es richtig verstanden habe, ansonsten sag es gerne nochmal anders, dass quasi diese letzte Klammer, dass du die so für dich siehst, es könnte auch immer der nächste Tag sein.
Ja.
Wie ist denn dann das strategische Denken? Also wenn ich sage, es gibt ja so manche Themen, die plane ich ja auch über längere Zeiträume als einfach nur die nächsten 24 Stunden.
Ja, es ist natürlich nicht so, dass man dann ohne Fokus naiv sagt, okay, heute kann alles passieren, morgen ist es eh vorbei. Aber ich habe natürlich nicht mehr diesen Zwang oder diesen Druck, Sachen auf viel, viel später zu schieben. Also dieses Bewusste im Hier und Jetzt und zu sagen, okay, ich gehe ein Thema lieber heute an, ja, bevor ich es morgen bereue. Das ändert natürlich auch in Entscheidungsfindungen einiges. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das geht ja dann auch so ein bisschen rein in dieses agile Thema, dass ich nicht sage, komm, das entscheide ich jetzt in 3 Monaten, sondern ich bin nah da dran und weiß, was es auch für Konsequenzen hat am Ende. Jasmin, magst du was ergänzen? Du nickst zumindest so ein bisschen.
Ja. Weil, ihr kennt das ja auch. Ich meine, wir haben es fast alle schon immer mal erlebt und auch gerade in so einem Arbeitskontext, wenn auch vielleicht der Tod jetzt nicht so direkt, sagen wir mal, im eigenen Umfeld einschlägt. Aber dann hast du vielleicht einen Kollegen, der verliert irgendwie unerwartet Vater, Mutter, Kind, Partner, whatever, ne? Völlig egal, auch Haustier, ne? Darf ja wertfrei sein. Und in dem Moment merkst du, wie es dich selbst ergreift und die Welt steht still. Die Welt steht still und in dem Moment denkst du, worüber habe ich mich, und das ist ja das Beispiel, was ich hatte, eigentlich gerade geärgert? Warum haben wir uns eigentlich gerade gestritten? Im Vergleich zu dem Schicksalsschlag, das ein Leben geendet hat, ne, sitzen wir erstmal da und denken, eigentlich so völlig Pillepalle, was wir hier machen. Über was regen wir uns eigentlich auf? Was machen wir hier eigentlich? Ne? Also je nachdem, was du für einen Job hast. Also mir ging das teilweise so, wenn ich hier irgendwelche Leads hin und her geschubst habe, als ich in einer Marketingagentur gearbeitet habe. Ganz ehrlich, für was? Für was? Und damit, also, ne? Und das, in dem Moment wirst du kurz still, hinterfragst es. Und dann fängt aber natürlich unsere alte Konditionierung an, und deswegen sind wir im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, gilt es natürlich, diesen kurzen Wachrüttler bitte zu nutzen für dein Leben, dass du nicht wieder am Fuß deines Lebens einschläfst, sondern dass du diese Bewusstheit ohne Angst, und das ist wichtig, ne, da geht es nicht um Angst machen, sondern da geht es um wirklich eine Selbstermächtigung, dir immer wieder klar zu werden, was mache ich hier eigentlich gerade.
Da habe ich zwei ambivalente Gedanken, die da so durch meinen Kopf blitzen. Ne? Das eine ist, dass ich so denke, naja, aber wenn jetzt der letzte Tag meines Lebens wäre, ne, würde ich den dann damit verbringen wollen, dass ich quasi aufschreibe, welche Konten aufzulösen sind und welche Verträge zu kündigen. Da merke ich so einen inneren Widerstand, muss ich zugeben. Also es könnte für mich manchmal, glaube ich, dazu führen, dass ich sage, okay, dann mache ich jetzt nur noch das, wo wirklich mein größter Lustsog hingeht. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite denke ich so, wenn ich den anderen Pol angucke, dann kriegt ja alles eine ziemlich große Schwere. Und ich glaube, wenn ich mir nochmal einen Tag meines Lebens zurückwünschen dürfte, dann wäre das einer aus meinem Studium, die ich sehr, sehr leicht in Erinnerung habe und die ich sehr, sehr unbeschwert in Erinnerung habe. Wie erlebt ihr das bei euren Kunden oder bei euch selber? Oder welche Reaktion ist eher so typischer?
Ich kann diese Ambivalenz total verstehen, weil das ist ja das Chaos, das Chaos, was da im Kopf versteht, wenn man denkt, so, oh, Tod ist schwer, ne? Auch dann zu überlegen, genau, und da komme ich ja her, ich hatte null Bock auf diese Themen, so für wegen, ich muss aufräumen, so Bürokratie und so, ne, weil ich bin ein kreativer Kopf. Das ist schon Pain auch für mich damals gewesen. Aber, und da geht es ja darum, auch eine Motivation zu finden, warum mache ich das denn? Ne? Natürlich darf ich damit leben, dass es jederzeit vorbei sein kann. Deswegen habe ich natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr Drive zu sagen, ich verschlur es jetzt halt nicht. Es hat ja noch Zeit. Ich bin ja noch jung. Ja, ne, klar. Aber wenn ich dann eine Motivation habe und das natürlich mit kraftvollen Bildern verknüpfe, wenn ich sehe, wie meine Eltern hier in meine Wohnung kommen und ich die abhole und an die Hand nehme, weil ich hier in meinem Schrank irgendwo, wo Chaos herrscht, weil ich es halt eben nicht geschafft habe aufzuräumen, da geht es ja nicht um Perfektionismus, sondern da liegt dann eine Karte und sagt, sorry, ich habe es nicht geschafft aufzuräumen, danke, dass du es für mich machst. Da geht es ganz viel um Wertschätzung, da geht es um Achtsamkeit, was mache ich eigentlich in meinem Leben und was hat das für Folgen für andere? Und dieser, dass du dann jeden Tag sterben kannst, das tritt total in den Hintergrund, sondern das ist eher wirklich, wie der Sebastian sagt, etwas, was du unterbewusst mitnimmst, weil im Unterbewusstsein es verankert ist, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Kündige ich einen Job, weil ich eigentlich unglücklich bin? Na, und du haderst, weil du dann wieder Angst hast, ne? Weil Angst ist ja natürlich ne, so allgegenwärtig, gerade was Sicherheitskonzepte betrifft. Aber das Einzige, was halt sicher ist, ist der Tod. Ne? Ja, und wenn du natürlich einen anderen Dialog anfängst, kann das durchaus dazu führen, dass dich das halt auch andere Ergebnisse führt.
Mhm. Ja, das meinte ich ja. Ne? Mich würde das ja quasi zu zwei fast schon diametral auseinanderliegenden Ergebnissen führen. Nämlich einmal, okay, ich mache jetzt nur noch die Dinge, die ich cool finde. Ne? Also die Steuererklärung ist vielleicht nicht dabei. und derlei Dinge. Also ich so Carpe Diem mäßig oder aber ich sage halt, ich lebe jeden Tag so, als wäre es der letzte und dann hat das mitunter auch eine Schwere, die also oder beziehungsweise wenn ich eben an meine Studienzeit denke, dann war ja gerade diese gefühlte Unendlichkeit so total leicht oder dieses ich habe ja unendlich Zeit und ich kann mit der Zeit prassen.
Ja, aber das Schöne ist, also das, was wir versuchen, und deshalb ist es ja auch ein längerer Prozess, der jetzt nicht in einer halben Stunde abgehakt ist, dass man eher in diese vollkommene Dankbarkeit und Liebe tatsächlich reingeht. Also diese Schwere verschwindet irgendwann. Das ist also etwas, was im ersten Augenblick entsteht, weil man sich natürlich seiner eigenen Endlichkeit bewusst wird und dann dieses Ambivalente, was du beschrieben hast, eintritt, weil keiner, der jung, gesund ist und mitten im Leben steht, möchte sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist natürlich klar. Wenn du natürlich erfährst, was es für Nächstenliebe, Selbstfürsorge und so weiter beinhaltet, dann machst du bestimmte Dinge natürlich sehr, sehr gerne. Und du weißt, ich habe sie erledigt und kann deutlich unbelasteter weiterleben. Weil das Schöne ist natürlich, jeder von uns, ich sag mal, wie wir uns jetzt hier unterhalten, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von uns jetzt bis morgen stirbt, ist extrem gering und das ist auch gut so. Es ist aber eine schöne Reflexionsfrage, wenn man tatsächlich an so Scheidepunkten oder irgendwie im Scheideweg steht. Ja? Möchte ich das jetzt unendlich weitermachen? Ja, oder dieses typische, das mache ich, wenn ich in Rente bin. So, das sind so Geschichten, du fängst natürlich an von einem extrem langen Zeitraum des Wegschiebens. Was ist das Durchschnittsalter, was du erwartest? Bestimmt 85 oder so, ne? Gehst du in die extrem Gegenseite zu morgen. Ja, und dann geht's los, dass man zum Beispiel mit Gedanken- und Emotionswelt arbeitet. Ja, also da haben wir viele psychologische Aspekte drin. Und dann verschwimmt das natürlich so ein bisschen. Man kann aber den Fokus auf die Themen setzen, die einem tatsächlich wichtig sind. Und das ist auch das, was dann natürlich nach dem Prozess unsere Kunden auch immer beschreiben, dass sie sagen, ja, das hat mir in dem und dem und dem Fall was weitergeholfen. Ja, also wir rennen jetzt nicht durch die Gegend und sagen, mach heute bitte, was du willst, weil morgen kann es vorbei sein, kauf dir einen Porsche, los geht's und mach noch Schulden und so. Darum geht es natürlich nicht. Es geht eher um diese Emotionswelt, die entsteht, wenn du dich mit diesem Spiegel der Endlichkeit beschäftigst und da zum Beispiel über Meditation und so reingehst.
Weil du merkst natürlich auch, ist das im Außen wirklich für mich noch relevant? Also da geht es auch ganz klar um eher eine innere Verbundenheit, ne? Deswegen reden wir natürlich dann auch immer ganz klar von Verbundenheit, die mich mit meinem Leben verbindet, mich aber auch mit den Menschen verbindet, die ich vielleicht irgendwann verliere und die mich verlieren, weil das ist einer der schwierigsten Momente für uns alle, da haben die meisten Angst vor. Und da eher mit ne, anderen Gefühlen auch reinzugehen, die mich mehr wirklich in eine tiefere Ebene halt auch reinbringen. Ja? Und wir haben natürlich Kundinnen auch, die entweder ne, den Tod, also den Krebs besiegt haben, die auch ganz klar auch immer wieder sagen, ne, in dem Moment, wenn ich eine Todesdiagnose kriege, und das viele sagen ja, ich mache das dann, wenn es dran ist, dann machst du das nicht. Dann machst du nicht mehr mit dieser Leichtigkeit, diese Thematik, weil dann ist der Tod eine richtig krasse Schwere, weil dann willst du den Moment, die Momente, die du noch hast, wirklich anders leben und dann willst du sie nicht mit der Bürokratie wirklich noch erleben, sondern da willst du halt einfach nochmal andere Tiefe reinbringen, aber das funktioniert dann nicht mehr, weil dann ist ganz klar, jetzt muss ich aber ja, weil ich sterbe ja so, ne?
Ja,
und
verstehe
da
ich.
Ist es eigentlich so schade, dass wir uns selbst die Chance nehmen, ne, neugierig, und das ist ja auch euer Schlagwort, neugierig aufs eigene Leben zu gucken, was das für, ne, für Möglichkeiten birgt, wenn ich meine, und da kommt es ja dann in die Emotionswelt und die hängt ja damit zusammen, einfach meine Emotionen damit mal erlebe und wie gehe ich damit um? Was ist das für eine Emotion? Wie funktioniert die in Anführungszeichen und wie funktioniert die bei anderen? So, und dann wird es nämlich spannend, weil dann geht es in die Kommunikation.
Was ich total spannend finde, also letztendlich ist ja so ein Tod oder so ein Abschied ja auch eine Form von Change-Prozess.
Ja.
Also mir fiel sofort irgendwie die Kotter-Kurve ein oder die Glasel-Kurve ein, die verschiedenen Stationen oder verschiedenen Stufen von Change-Prozessen darstellen. Und ich habe mich gefragt, kann ich die überwinden mit euch? Also kann ich quasi, indem ich irgendwie was nach vorne lagere oder irgendwie eine andere Haltung entwickle, kann ich quasi, ich will jetzt nicht sagen, die Abkürzung nehmen oder bewusst durch das Bewusstsein, oder wohl doch, ich hätte die Hoffnung, dass man das abkürzen kann.
Ich hätte die
Gute Frage.
Ich hätte die Hoffnung, dass man irgendwie sagt, Mensch, ne, Change-Kurven, Trauerprozesse, die haben wir ja alle, ne? Ihr sagt das, ne? Man wechselt den Job oder man verliert Leute oder man trennt sich oder man zieht um oder was auch immer. Es tut ja immer fies weh oder man hat manchmal ja sehr große Trauer und irgendwann muss man von sich selber Abschied nehmen. Und wie gesagt, der Herr Kotter, also ich hätte jetzt die These, dass mir mein Abschied von mir selber nicht so schwer fallen würde, außer dass ich eben noch Dinge nachholen wollen würde. Und ja, ich hätte jetzt so mein Sehnsuchtsziel wäre jetzt, dass ihr sagt, ja, wir haben die Abkürzung gefunden. Habt ihr das?
Ist es eine Abkürzung? Wir haben die steile These aufgestellt, dass man tatsächlich mit diesem Aspekt einer vorgezogenen Trauer, also wenn ich mich damit sozusagen präventiv beschäftige, bestimmte Ausschläge abflachen kann. Also wir hatten ganz am Anfang, hatten wir das tatsächlich in so einer Transformationsprozesskurve mal dargestellt. Dadurch, dass das Thema allerdings hochindividuell ist, ist es auch so, dass wir können halt nicht pro Person oder pro Mensch erraten, wie tatsächlich die Reaktion im Gehirn und dann in der Emotionswelt stattfindet. Das heißt, wir sind dann natürlich super krass beim limbischen System, wie bist du vorgeprägt, etc. etc. Je mehr man sich allerdings mit diesen Prozessen beschäftigt und je mehr Verständnis man auch für sich selbst und die Emotionswelt anderer hat, kannst du es schon, ja, wollen wir es als Abkürzung bezeichnen oder?
Nee, da reißen wir hier wieder viele Diskussionen auf. Nee, Abkürzung würde ich auch nicht sagen, sondern du nimmst dir die Illusion, dass es eine Lösung in dem Sinne ist. Weil gerade im unternehmerischen Kontext, ne, Sebastian war ja auch im Corporate, wir waren beide Führungskräfte, es ist ja auch seine Aufgabe, Lösungen in Konflikten, in Problemstellungen zu finden, auch in Teams, in Dynamiken. Und es gibt keine richtige Lösung, wenn die Endlichkeit und das Thema der Trauer und des Verlustes und Abschieds irgendwie in diesem Team anfängt zu laufen. Die einzige Lösung, die es gibt, und das ist das, was Sebastian halt sagt, ist, dass du es verstehst. Dass du verstehst, dass es in dem Sinne keine Abkürzung gibt, außer du fängst an, dich dem Thema zu widmen. Du machst den Raum dafür auf, du verstehst, was gerade passiert und bist auch klar und menschlich in der Kommunikation. Und dann kann, je nach Teamgefüge, es natürlich eine Abkürzung geben, weil du gemeinsam durch diesen Prozess gehst. Weil was total wichtig ist, und das kommt natürlich umso mehr Compassionate Leadership, New Work, Life, ne, Work-Life-Blending kommt, desto mehr vermischt sich ja immer mehr Mensch und Unternehmen und so, ne, Arbeiten und Menschsein im Privaten. So, und natürlich bringst du die Emotionen mit. Und wenn du in deiner Trauer nicht gesehen wirst, nicht geachtet wirst oder irgendwie da, ne, blöde Sprüche kommen und es passiert, auch das ist vollkommen okay. Wir dürfen verstehen, dass wir alle so ticken, weil wir das ja natürlich nicht anders irgendwie antrainiert bekommen haben. Dann verlierst du dich. Trauer verändert jeden Menschen. Du wirst nie wieder, wenn du einen tiefen, traurigen Verlust hast, der Mensch sein, der du vorher bist. Das dürfen wir verstehen lernen für uns, dass wir nicht wieder erwarten, so genauso zu sein wie vorher, aber auch für alle anderen. Also man hört das ja oft so, ne? Wann ist es denn endlich wieder wie früher? Wann hört es denn endlich auf? Es wird nie aufhören und dieser Mensch wird nie wieder der sein. Und die Frage ist, wie wir, und das ist dann egal, ob das im unternehmerischen Kontext oder im zwischenmenschlichen, privaten Kontext ist, wenn wir lernen, diese Veränderungsprozesse miteinander zu gehen, ne, zu verstehen, da ist jetzt, der reagiert anders, der wird vielleicht auch anders jetzt Entscheidungen treffen, weil natürlich einfach die Sachen sich verändern, wenn der Tod mal da war. Dann können wir näher zusammenlaufen und dann schweißt uns das zusammen. Wenn wir nicht anfangen, uns zu verstehen, dann trennt uns das. Und dann trennt der Tod, so blöd das ist, nicht nur die Toten von den Lebenden, sondern die Lebenden von den Lebenden. Und das ist die Gefahr dabei. Aber in dem Moment natürlich auch wieder, deswegen geht es ja um eine positive Sichtweise, die größte Chance, die wir haben, uns einfach ganz anders miteinander zu verbinden, gerade in Zeiten von KI, dass wir auf die Emotionswelt gehen, weil da, ne, die Stärke dürfen wir, glaube ich, wiederentdecken, so zurück zu der Wurzel. Und da gehört der Tod natürlich, auch wenn manche Menschen das nicht wollen, leider dazu.
Total. Ich habe die Frage gestellt, ne, natürlich für einen Freund. Ich hatte so zwei Bilder im Kopf, die würde ich vielleicht an der Stelle teilen. Ich hatte mal einen Freund, das war so ein Lebemann-Typ eigentlich, und der hatte ein Aneurysma im Kopf, an dem sein Vater, der Vater ist früh verstorben, auch an so einem Aneurysma, und er sollte daran operiert werden und hat deshalb für den Fall der Fälle für seine Mutter quasi einen genauen Ablauf seiner Beerdigung gemacht. Also es war geplant, wer ist da eingeladen, wer muss noch was gesagt bekommen. Ein Dudelsackspieler sollte dabei sein, der Ort wurde festgelegt, also ein Café wurde auch anberaumt und das Café benannt, la la la, plus die Menschen dazu. Und ich habe bei mir festgestellt, hätte man ihm nie zugetraut, also ich hätte es ihm nie zugetraut, und er ist dann lustigerweise, wenn man rückwirkend drauf guckt, nicht an diesem Aneurysma gestorben, sondern er hatte kurz vor der Operation einen Autounfall und ist daran gestorben. Und wir haben dann irgendwann so gesagt, der hat selbst dem Tod noch ein Schnippchen geschlagen und hat selbstbestimmt quasi sein Ende anders arrangiert. Haben wir damals so bemerkt. Und immer wenn ich an die denke, habe ich so ein Lächeln im Gesicht. Mhm. Also ja, ich habe ein bisschen getrauert, aber der hatte damals den Spruch, ich gehe ungern, aber zufrieden. Und genau das war in diesem kompletten Ding dabei. Der Dudelsackspieler hat dann irgendwie sich noch eingeübt. Das war irgendwie auch so ein bisschen absurd und lustig auf eine Art. Und es war so, und er war, ich glaube, damals 5 oder 27. Also er war wirklich, wirklich jung. Und dann habe ich das andere Beispiel gehabt. Eine Tante von mir, die ist gestorben, die ist ins Krankenhaus gekommen, ist operiert worden. Und man hat gesagt, okay, die wird Donnerstag entlassen und Mittwoch war sie tot. Und dieser ist operiert worden. Und da habe ich quasi sehr, sehr lange für diesen Prozess gebraucht. Und deshalb habe ich mich gefragt, ob es dieses bewusste Auseinandersetzen und auch ein Stück weit die Verantwortung übernehmen, das, was du gesagt hast, Jasmin, ne? Wenn man weiß, das, was da passiert, also zumindest bei dem Kommilitonen von mir, da wusste man, jedes kleine Müh ist abgeschlossen. Und es ist genauso, wie er das wollte. Das hatte irgendwie eine bessere Möglichkeit, um einen guten Abschied zu machen als Beteiligter, als jetzt, wenn irgendwie du denkst, oh, hätte mir sie was noch sagen wollen, hätte ich ihr noch was sagen wollen, hätten wir, wäre ich noch länger geblieben, hätte ich noch 3 Stunden länger da gesessen oder hätte ich das gewusst? Da muss ich sagen, da habe ich schon so einen Abkürzungseffekt genommen oder habe ich so überlegt. Und gleichzeitig, ja, ich glaube, er ist immer dabei und dauert tatsächlich auch von Person zu Person in Beziehungen auch unterschiedlich lang. Vielleicht könnt ihr noch mal was darüber sagen, was so eine Beziehungshaftigkeit da eben auch noch für eine Rolle spielt. Jetzt habe ich viel auf einmal gesagt, ne?
Ich glaube, ich muss noch mal in dieses Thema Abkürzung reingehen, weil ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ich glaube, der Umgang damit, wie man den Endlichkeiten begegnet, ändert sich, ob man das dann als Abkürzung bezeichnet. Da muss ich off-label noch, also wenn wir fertig sind, noch mal drüber nachdenken, weil
ich meine es auch, das ist das falsche Wort. Also
Sebastian, ich bin ja, weißt du, ich bin so, ich mache mir es ganz leicht und bin schneller am Ziel. Und da ich bin mir nur, also vielleicht, aber das ist genau das, was wir merken, wie wichtig Sprache in diesem Kontext ist und wie wenig wir teilweise, deshalb arbeiten wir auch mit, ich sag mal, transformativem Vokabular ganz viel, weil wir manchmal, ich meine, glaube ich, sind das die Eskimos, die haben 100 Worte für Schnee und wir haben ein Wort so gefühlt. Ne? Mhm. Da ist es auch so, wir haben, glaube ich, nicht immer die richtigen Begriffe für dieses schwer anmutende Thema. Ne? Ich weiß, was du meinst. Ich muss nochmal drüber nachdenken, das liefern wir vielleicht nach.
Ja. Ich würde es besser beschreiben wollen mit, wie man quasi diesen Prozess sicherer durchleben kann, weil die Trauerphasen kommen, also ne, von der Verleugnung bis hin dazu, dass man dann quasi mit Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit gucken kann und mit einer Akzeptanz, wenn auch trotzdem noch Trauer, reagieren kann. Oder es gibt ja auch immer dieses posttraumatische Lernen, was man sicherlich auch mitnimmt. Jasmin, du hast es eben gesagt, dass man auf jeden Fall ein anderer Mensch danach ist und vielleicht ist man sogar ja ein bewussterer, ein besserer, ein reiferer, ein you name it Mensch. Ich meinte jetzt so von diesem, ich meinte den Aspekt, dass man quasi, wenn man an Trennungen oder an Tod denkt, ne, dass man, wenn man ja die Möglichkeit hat und es die Menschen noch gibt und man eine Trennung hat, dann kann man, glaube ich, sehr viel mit Gesprächen oder mit Dingen, die eben noch gesagt werden muss, arbeiten. Und wenn man sich bewusst ist, dass auch Menschen sterben können, was wir ja sehr, sehr gerne verdrängen, dann könnte ich mir vorstellen oder dann hätte ich die These, dass wenn man sich aneignet, quasi Dinge, die man sagen wollte oder sagen möchte, dass man das nicht aufschiebt.
Ja, und das ist, glaube ich, Jasmin, das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel. Vielleicht kannst du da 2, 3 Worte verlieren, wie sich die Beziehung zu deinen Eltern verändert hat, seitdem du oder wir uns mit dem Thema beschäftigen, weil es geht absolut genau in die Richtung, die jetzt Suse gerade angesprochen hat.
Ja. Ne? Und dadurch, das ist ja ein Fact, ne? Dass wir werden alle sterben, so bitter das irgendwie immer klingt. Ne? Warum reden wir nicht drüber? Warum reden wir nicht drüber und teilen zumindest mal irgendwie ansatzweise ein paar Dinge, die wir uns auch wünschen würden, ne? Mal unabhängig jetzt, ob das jetzt Vorsorge heißt oder ob das eher eine Fürsorge ist. Sondern auch gerade zu sagen, und das tun wir immer ganz bewusst, auch ich, wenn ich morgen gehe, ist blöd, aber es ist okay und ich war glücklich, dass eben nicht Menschen sich einen Kopf für mich zerbrechen, weil dazu neigen wir ja gerne, sich Gedanken von den Gedanken von anderen so zu machen, sondern dass die ein Stück weit auch sagen können, ja, nee, Jasmin ist glücklich gegangen. Dass zumindest diese Schwere nicht bleibt und dieses Kopfkino, wie du es ja auch beschrieben hast, einfach auch loslassen zu können, dass man selber mit der eigenen Trauer halt ist. Ne? Und deswegen ist es so ein bisschen dieser Spiegeleffekt, wo wir sagen, der Tod hat eigentlich weniger eine Sense, sondern einen Spiegel dabei, weil der hält halt Spiegel immer davor. Ne? Der hält dir einen Spiegel ins Gesicht und sagt, oh, es hätte auch irgendwie mich treffen können, gerade wenn man in einer ähnlichen Situation wäre. Er hält irgendwie den Spiegel hin, weil man mitfühlend ist mit den Menschen, die zurückbleiben, vielleicht näher dran stehen. Und natürlich totales Mitgefühl mit den Menschen, die halt einfach, ne, total betroffen sind. Ne? Und auch klar, mit dem Toten ja auch so, ne? Scheiße, jetzt ist er weg. Und das verändert sich tatsächlich. Das ist das, was Sebastian sagt. Und das war ja auch nichts, was ich geplant hatte, aber das ist für mich eine totale Erleichterung, weil auch ich werde Menschen verlieren. Ich werde meinen Hund verlieren. Das ist mir einer der wichtigsten. Ich werde meine Eltern verlieren. Und früher habe ich dann auch ganz oft, wenn der Gedanke kam, natürlich weggeklickt. Ne? Oh Gott, uff, ne? Schwere und Angst und Traurigkeit und diese Ohnmacht, ne? Die man ja hat, diese Opferhaltung, die man natürlich in dem Moment total annimmt, weil man ja sagt, da kann man nichts gegen machen. Dadurch, dass ich sehr bewusst natürlich auf Bühnen und in Familien und mit euch immer über das Thema Tod rede, ist das auch in meiner Familie immer präsenter geworden und die Gespräche werden tiefer. Ich sehe meine Eltern nicht öfters, also deswegen auch dazu, ne, ich werde jetzt nicht panisch und sage, ich muss jetzt irgendwie alles anders machen. Das ist wie vorher auch. Ich habe nicht mehr Raum gekriegt, aber ich gebe dem Raum mehr Tiefe. Und diese Gespräche mit meinen Eltern auch natürlich über das Thema Tod und wie ich durchs Leben gehe und fein damit bin und mich auch immer wieder zutiefst bei ihnen bedanke und immer wieder auch ihnen sage, ihr habt, ne, auch die tragen ja immer irgendwie so, habe ich alles richtig gemacht. Da gibt es in dem Sinne nichts mehr, was nicht ausgesprochen ist. Und genau darum geht es, dass du eine andere Tiefe kriegst und auch weißt, dass du gehen kannst. Und wenn ich mir vorstelle, ne, morgen klingelt das Telefon und es wird irgendwann so sein, ne, wenn man wieder nur von der Logik her, von der Reihenfolge geht, und meine Mutter ruft an und sagt, hier, ne, der Dad ist gestorben. Ich kriege mittlerweile und ich gehe diese Imagination durch, weil ich natürlich tagtäglich irgendwie mit dem Thema zu tun habe und mich auch selber dem stelle, kriege ich ein Lächeln ins Gesicht. Und ich denke so, oh Mann, ja, das ist aber mehr so ein, oh, ich nehme, habe angenommen, was ist. Und genau dann hört es auf, dass es Leiden ist, sondern dann gibst du Raum der Traurigkeit und dann, wenn du mehr in diese Dankbarkeit gehst, und das ist das, wo wir halt einfach mit Menschen hingehen, den Blick irgendwo anders zu nehmen. Nimm ein negatives Gefühl und ahm es wird das Positive, buddhistische Lehre, dann kriegst du eine andere Dynamik. Und dann kannst du nämlich anfangen, dich selbst zu halten, dir selber halt zu geben, mit dem, mit dass du dich verbunden hast. Ich bin mit meinen Eltern unglaublich tief verbunden. Da gibt es nichts, was trennt. Also der Tod trennt mich nicht, der trennt mich materiell. Aber wenn ich sie suche, finde ich sie halt anders jetzt. Ne? Das ist eine andere Bewusstwerdung von menschlicher Beziehung. Und das changed einfach.
Mich würde noch mal interessieren, wie geht ihr denn als Unternehmer mit Unsicherheiten und Risiko um?
Entspannt. Also meinst du jetzt Risiko in Bezug auf unternehmerische Entscheidungen oder worauf zielt die Frage ab?
Genau, als Unternehmer gibt es ja diverse Risiken, die man einfach eingeht. Ne? Also das ist ganz klassische unternehmerische Risiko, einfach dadurch weiß ich nicht, ob ich jetzt Aufträge kriege oder nicht, aber auch Risiken, die vielleicht auch nicht ganz vorhersehbar sind, was sich vielleicht irgendwelche Gesetzgebungen ändern oder sonst irgendwas. Ne? Also es ist ja eigentlich so ein klassisches Feld auch von Management zu sagen, wir machen so ein bisschen so ein Stück weit Risikobeurteilung, ne? Und was denn so alles auf uns zukommen könnte. Also ich denke gerade in dieses Spannungsfeld rein, ne? Also wir waren jetzt viel bei dem Akzeptieren, was jetzt gerade ist, Dankbarkeit für den Moment, ne, was eine Leichtigkeit gibt, das zu akzeptieren, was in der Zukunft noch kommt. Und es hat mir in mir gerade die Frage aufgeworfen, jetzt nochmal, um so in den Business-Kontext ein bisschen reinzugucken, wie geht ihr denn mit Unsicherheiten und Risiken um als Unternehmer? Die Antwort auf meine Frage sowie viele weitere spannende Impulse rund um das Thema Endlichkeit bekommst du im zweiten Teil. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.